Hey Leute und herzlich willkommen zum Successful Baits Podcast. Der Podcast mit Informationen vom Wasser oder direkt aus den heiligen Hallen des größten Boilie-Produzenten Deutschlands. Ob beim Angeln, auf der Autofahrt oder beim Chillen auf dem Sofa, der Successful Baits Podcast bietet dir Unterhaltung vom Angler für den Angler. In dieser Folge begrüße ich euch zu einem neuen Real Talk, aufgezeichnet nach einer sehr ereignisreichen 3-Tages-Session an einem 700 Hektar großen deutschen Stausee. Und mein heutiger Gesprächspartner ist unser Teamangler Philipp Gatsch. Also Mikro frei für Philipp. Mahlzeit, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Talk. Und ohne groß drum herum zu reden, gehe ich mal gleich auf meinen heutigen Gast ein und begrüße ganz herzlich Philipp Gatsch. Philipp, hi.
Hi, grüßt euch.
Krasses Wochenende gehabt, oder?
Auf jeden Fall.
Alter Schwede, boah. Also für alle, die das sich jetzt auf YouTube angucken und nicht auf Spotify hören, weil auch diesen Real Talk werden wir wieder auf Spotify anbieten. Also wer uns sieht, wir sehen wirklich aus wie, ja, wie ein Sack Maden. Völlig versifft, völlig dreckig. Aber wir haben auch wirklich ein krasses Wochenende hinter uns. Stauseeabenteuer, aber in Deutschland.
Ja, an meinem Hausgewässer. Einer großen Talsperre im Sauerland.
Und ich muss wirklich sagen, das hat mich unfassbar umgehauen. Also ich habe einen Stausee erwartet, natürlich, ganz klar. Und umso dichter ich an dieses Gewässer kam, umso hügeliger wurde es. Für mich, der oben nun aus dem Norden kommt, ich kenne keine Berge, bei uns ist flaches Land. Und ich fühlte mich schon gleich so ein bisschen wie in Frankreich. Das hatte so ein bisschen Frankreich-Feeling. Und wo ich dann hier an diesem Gewässer angekommen bin, der liegt ja je nach Wasserstand zwischen 600 und 700 Hektar, sagtest du, ne?
Genau.
Also eigentlich vergleichbar mit dem Cassien. Und er hat auch verschiedene Arme, ist also auch tatsächlich ähnlich zum Cassien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich wirklich umgehauen. Also diesen Ausblick, den man hier jetzt gerade hat, den wir jetzt gerade genießen. Jetzt ist gerade Sonne da, heute Morgen. Es war hier eine pure Nebelwand, da kommen wir gleich aber nochmal zu. Das ist schon geil, ne?
Ja, auf jeden Fall. Mir jetzt auch wieder gezeigt, also ich habe jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr hier geangelt und das war auf jeden Fall mal wieder ein richtig, richtig geiles Wochenende und auch komplett unerwartet. Es lief anders, als ich es mir vorgestellt habe.
Das glaube ich. Also was hier heute Morgen abgelaufen ist, können wir gleich auch noch mal eben kurz erzählen. Aber vorab erstmal, warum sind wir überhaupt hier? Also Philipp hat uns, das heißt mich und Spendlife, also Sebastian Spindler, mal zu einem Wochenende eingeladen, ihn an diese Talsperre zu begleiten, weil wir mit Philipp gerne ein Videoformat abdrehen wollten und Philipp gesagt hat, hey, was wirklich zu mir und meiner Person passt und auch die Geschichte meiner Angelei, wie sie angefangen hat, erzählt, ist eigentlich die Stauseeangelei und zwar die Angelei an einem deutschen Stausee. Und da haben wir natürlich nicht lange überlegt, weil wir natürlich gleich die deepesten Bilder im Kopf hatten und haben gesagt, jo geil, das machen wir. Und da gehen wir im Herbst hin, in der Hoffnung, dass der Wasserstand dann niedriger ist, in der Hoffnung, dass man morgens so diese Nebelkulisse hat. Nicht so krass wie jetzt heute Morgen. Aber wir waren natürlich sofort Feuer und Flamme, ja, und sind dementsprechend hier am Freitagabend, haben wir beide uns hier getroffen. Und am Samstag kam dann Sebastian noch dazu, mit der Kamera bewaffnet. Und ich denke mal, dass dieser Real Talk vor dem eigentlichen Video erscheinen wird. Aber ich glaube, das wird unfassbar fett. Also die Aufnahmen, die wir jetzt so auf der Kamera gesichtet haben, die Sebastian gemacht haben, waren schon krass, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das hätte ich auch so nicht erwartet, dass das so krass aussieht auf dem Gerät.
Aber es ist halt einfach das ganze Surrounding, das schreit hier nach Abenteuer und ich muss ganz ehrlich auch sagen, gerade für mich, wenn ihr euch hier wundert, was das hier für eine Kulisse ist, für die, die es jetzt sehen können, Wir sitzen hier wirklich in einem Schieferhang. Es gibt hier auch eigentlich nichts anderes, wo du vernünftig sitzen könntest. Das heißt, wir mussten auf einer Schräge aufbauen, wo man wirklich Angst haben musste, dass hier nachts die Liege runterrauscht bei jeder kleinen Bewegung. Wir mussten Steine unter den Liegen stapeln. Jeder Schritt war hier im Grunde genommen, du musstest sehr, sehr penibel darauf achten, weil der Boden hier nachgegeben hat. Die Schotterwände sind hier weggerutscht. Unfassbar. Also krass. Du feierst sowas richtig, ne?
Ja, schon. Ich kenne es halt eigentlich nicht anders. Ja. Dadurch, dass es halt hier angefangen hat, ist es eigentlich normal. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt auch ein paar Jahre, die letzten Jahre viel woanders geangelt habe, ist das auch für mich nochmal krass, hier in der Stelle zu sitzen. Das ist, muss man auch dazu sagen, eine der unbequemsten Stellen am See, aber halt auch einer der geilsten.
Man muss eben dazu sagen, Philipp hat mir im Vorfeld gesagt, du hör mal, es gibt da so ein paar Stellen, aber die ich gerne befischen würde bedeuten, wir müssten das Tackle mit dem Trolley sehr weit schieben. Ja gut, habe ich gesagt, was bedeutet denn sehr weit und wie ist denn der Weg dahin? Ja, ist ein asphaltierter Weg, ist überhaupt gar kein Problem, so maximal ein Kilometer. Gefühlt würde ich sagen, das sind 2 Kilometer. Und was Philipp mir dann verschwiegen hat, ist, dass wir dann aber einen Steilhang mit dem kompletten Tackle runter müssen, der, ich sag mal, bis nach oben, das könnten so roundabout 100 Meter sein in einer Schräge. Das ist wirklich unfassbar. Also der ganze Aufbau hier, ich werde da mal ein paar Bilder einblenden, dass ihr das mal seht. Und alle, die uns hier zuhören, checkt auf jeden Fall mal den Instagram-Kanal von Successful Baits. Da werden auch ein paar Bilder zu sehen sein. Wie wir hier im Grunde genommen 2 Tage gehaust haben, unfassbar. Also wirklich unfassbar. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin dir echt dankbar. Auch dankbar für dieses Wochenende, weil ich habe hier heute Morgen gesessen ich glaube, es war 5:30, es war noch stockdunkel. Es war aber auch eigentlich egal, ob hell oder dunkel, weil man hat nur eine weiße Wand gesehen. Ich habe meinen Kaffee getrunken, habe hier in diesen Steinen gehockt und habe mir gedacht, das ist schon geil, das ist Abenteuer. Und vor allem mitten in Deutschland. Dafür nicht nach Frankreich oder sonst irgendwo. Hammer. Absolut Hammer. Was hier überhaupt passiert ist, hat Sebastian ja mit der Kamera begleitet, aber wir können ja trotzdem mal kurz das Wochenende Revue passieren lassen. Ich durfte ja in der ersten Nacht dank deiner Vorbereitung meinen ersten deutschen Stauseekarpfen fangen, einen kleinen Schuppi. Und bis gestern Abend war es bei dir ja sehr ruhig. Du hattest ja schon quasi so ein bisschen Sorge und auch Druck, weil das Ganze ja mit der Kamera begleitet wurde, ne?
Ja, also ich habe es mir deutlich anders vorgestellt. Wir sitzen ja an einer Stelle, die ich sehr gut kenne, wo ich schon viele Jahre erfolgreich geangelt habe. Und ja, weil es hier eigentlich relativ sicher ist, Fische zu fangen und weil man hier schön sitzen kann, sieht das zum Film
schön,
einfach...
Also entschuldige, da muss ich mal eingreifen. Schön sitzen, okay, ist immer relativ.
Man hat eine schöne Aussicht, sagen wir so.
So die hast du, definitiv.
Genau, man kann hier einfach super sitzen und es ist, wie du gemerkt hast, einfach still. Und ja, ich habe mir hier gute Chancen versprochen, hier was für die Kamera zu fangen. Habe auch ein paar Mal vorgefüttert, den Platz auch mit der Kamera kontrolliert. Das Futter war immer weg. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir direkt in der ersten Nacht ein paar Fische fangen. Nicht nur einen oder... Also war dann schon ziemlich enttäuscht, als am ersten Morgen gar nichts ging. Das ist eigentlich ein sehr schlechtes Zeichen. Normalerweise kann man dann davon ausgehen, dass auch die zweite Nacht nicht viel besser wird. Und es hat mich auch nicht gewundert, dass zumindest bis wir gestern Abend uns hingelegt haben, nichts passiert ist. Aber das Blatt hat sich dann heute Morgen nochmal gewendet, Gott sei Dank.
Pünktlich zum Morgengrauen schrie der Bissanzeiger, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, schrie der los, ne?
Ja.
Und was also, dann folgte, war auch wieder ein Abenteuer, ne?
Ja, also...
Unfassbar.
Genau, der Fisch hatte sich festgesetzt am Grund. Ich bin mit dem Boot drüber und habe schon gemerkt, okay, auf dem Hinweg habe ich noch, Kopfschläge gespürt und gemerkt, dass der Fisch Druck gemacht hat. Und als ich mit dem Boot über dem Fisch war...
Dazu muss man mal eben ganz kurz sagen, Philipp ist erst ohne Boot dem Fisch entgegengelaufen am Ufer und merkte dann halt, dass der Fisch festgesessen hat. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass Sebastian und ich zu dem Zeitpunkt noch im Schlafsack gelegen haben und beim Blick nach draußen in diese Nebelwand und bei 2 Grad, die wir hier heute Morgen hatten, auch ehrlich gesagt kein Bock hatten, nun aufzustehen und haben gedacht, ah komm, hey, der hat er oft genug alleine gemacht, das kriegt der wohl hin.
Ich kann es euch nicht übel nehmen. Ich bin auch nicht aufgestanden.
Und irgendwann kamst du dann aber ja zurück und hast, wo ich gedacht habe, alles okay, ich brauche das Boot und bist dann mit dem kleinen 1,60er Eiboot wieder losmarschiert.
Genau, ich musste, man muss nach links laufen, um ja, den Fisch quasi zu keschern. Und das war schon ein Akt für sich in der Steinpackung. In einer Hand die Rute, in der anderen Hand den Kescher im Dunkeln darüber. Und dann hatte ich das da liegen in Position und merke, okay, da muss ich mit dem Boot hin. Dann habe ich das Boot geholt, bin über den Fisch und ich merke schon, ich habe keinen Fisch mehr gespürt. Ich merkte irgendwann nur noch, der hing fest, hatte aber die Schlagstunde nicht auf der Rolle. Und ich habe einiges an Schlagstunde drauf und da wusste ich, okay, der sitzt, die Schnur sitzt fest. Und ich habe normalerweise noch so eine Spule mit ja, so einem Fischretter, womit man die Schnur rausheben kann. Die hatte ich natürlich nicht im Boot liegen, die hatte ich hier am Ufer. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Jetzt hast du endlich einen Run. Nach 2 Nächten, du willst ihn unbedingt haben für das Video und jetzt hängt er fest. Das darf nicht wahr sein. Und wie durch ein Wunder merkte ich dann irgendwann, peng, ging die Schnur, war die Schnur frei und ging dann nochmal, ich schätze mal so 50 Meter weiter. Und dann war der Fisch frei und dann ist alles gut gegangen.
Und das war auch kein schlechter. Das wollte ich gerade sagen, das war ja jetzt nicht irgendein Fisch. Also das, was wir hier heute Morgen erlebt haben, war ja wirklich schon wieder ein absolut... ja, krasser Moment. Ich bin irgendwann dann, also ich lag wie gesagt noch auf der Liege, Philipp hatte sich das Boot geholt und ich muss sagen, mich plagte dann einerseits das schlechte Gewissen, auf der anderen Seite dadurch, dass man hier wirklich heute Morgen, ich sag mal, 10 Meter Sicht hatte, danach war Feierabend. Es war, wie gesagt, der Morgengrauen, es war noch nicht ganz hell und es war eine weiße Nebelwand. Man konnte wirklich nicht sehen, hatte ich natürlich auch ein bisschen Sorge. Du auf dieser Nussschale, da mitten auf diesem See, dass du überhaupt die Stelle wiederfindest. Klar hätte es am Ufer langfahren können. So, und bin dann aber raus aus dem Schlafsack, rein in die Schuhe, Jacke über und bin ihm dann entgegengelaufen. Und wo er den Fisch dann hier am Ufer hatte, da hat mich fast der Schlag getroffen. Also unfassbar. Da fängt der, wobei erzähl du es, was ist das für ein Fisch?
Ist auf jeden Fall ja, mein größter bisher aus dem Stausee. Mein erster Fisch hier mit 20 Kilo. Also das hätte man sich so nicht ausdenken können eigentlich.
Jetzt werden wahrscheinlich da draußen welche sagen, ja Gott, ein 20-Kilo-Fisch, das ist doch nichts Besonderes. Man muss da aber einfach bei der Wertigkeit auch erstmal regional denken und zweitens muss man dieses Gewässer dann einfach auch mal vor Augen haben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, so einen Fisch kann man wertemäßig gar nicht mit anderen Fischen vergleichen. Ob man jetzt sagt, hey, das ist wie ein 50er aus dem See oder ein 60er aus dem See. Weg mit diesen Vergleichen. Scheiß auf Vergleiche. Das ist einfach in diesem Gewässer und auch für dich persönlich ein unfassbares Tier. Ja. Also da auch wirklich nochmal meinen herzlichsten Glückwunsch. Ja,
vielen Dank.
Also Wahnsinn. Aber das zeigt auch, nach Jahren gibt es hier immer noch Überraschungen für dich.
Ja, also das Wochenende, ja, wie gesagt, war komplett anders als gedacht. Und ja, tatsächlich nach über 10 Jahren, die ich hier angel, war das echt auch für mich jetzt ein Abenteuer.
Mhm. Das war es, definitiv. Ich glaube, für uns alle. Falls jetzt im Hintergrund so ein bisschen Geräusche sind von einem Flugzeug, also normalerweise muss man sagen, ist es hier totenstill. Man hört hier wirklich gar nichts, was aber natürlich auch dafür sorgt, dass die Nebengeräusche umso lauter sind. Wir hatten hier vorgestern Abend Wildschweine, die konnten wir hören, die grunzten am Ufer neben uns. Jetzt, wenn hier ein Flugzeug rübergeht, das ist natürlich unfassbar laut. Ich hoffe auch, dass der Wind jetzt nicht zu sehr Geräusche macht. Das werde ich aber nachher dann dementsprechend in der Bearbeitung sehen. Ja, wir haben jetzt hier soweit alles im Kasten. Jetzt werden die Sachen gleich eingepackt und dann geht es für mich in die Heimat. Ich habe noch knapp 4 Stunden Fahrt vor mir. Für dich geht es dann auch gleich nach Hause. Ja, und ich glaube, das Wochenende, wie gesagt, wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Einmal vom Surrounding her, was ja wirklich unfassbar ist und natürlich auch aufgrund des grandiosen Ergebnisses, was du da gemacht hast oder bekommen hast. Wahnsinn. Jetzt hatten wir am Wochenende ja auch noch Vollmond. Jetzt könnte man ja sagen, hey, das war wieder so ein typisches Vollmondereignis. Ich habe das Thema ja schon häufiger mal aufgegriffen. Wie stehst du denn zu dem Thema?
Also ich hatte jetzt schon mehrmals die Erfahrung gemacht, ich hatte schon mehrere gute Fische bei Vollmond gefangen. Und ich kann der These auf jeden Fall nicht widersprechen, aber ehrlicherweise takte ich meinen Angelein nicht danach.
Auch nicht?
Nee.
Mhm. Das heißt, also, du gehst dann ans Wasser, wenn die Zeit es zulässt und genau. Nicht, wenn bestimmte, ich sag mal, Mondphasen, Wetterphasen oder sonstiges da sind.
Genau so ist es. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich gehe Freitag oder Samstag angeln und Samstag sind die besseren Bedingungen, sagen wir mal, niedriger Luftdruck oder halt der Vollmond. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann schon eher, würde ich es drauf anlegen und es dann probieren.
Mhm.
Aber in der Regel gehe ich mehr nach Gefühl, wenn es mir besser passt. Und
ja gut, das ist ja gefühlt einfach auch die Realität da draußen. Ich glaube, 90% der Angler, und das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, können nur dann ans Wasser gehen, wenn es die freie Zeit zulässt, weil vielleicht das Privatleben einen in Anspruch nimmt, der Beruf da ist, vielleicht noch eine Familie mit Kindern. So, das heißt, man kann nicht gucken, wann ist der Luftdruck toll, wann habe ich super gute andere Wetterbedingungen, wann ist der Vollmond. Es ist natürlich schön, wenn man seine Angelei darauf ausrichten kann, aber ich sag mal, die meisten müssen sich ja wirklich mit den Begebenheiten abfinden, die sie am Wasser vorfinden. Ne?
Genau so ist es.
Ja. In diesem Wochenende hat es funktioniert. Ob es jetzt am Vollmond lag, lassen wir einfach mal so stehen. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall hat er an diesem Wochenende dir einen sehr besonderen Fisch beschert. Was mir an diesem Wochenende aufgefallen ist, du bist jemand, der gefühlt überall gleich angelt. Ne? Also gleich angelt und nicht jetzt vom Ablegen der Ruten oder sowas, sondern ich habe gesehen, das Setup, was du hier benutzt, und das hast du ja, glaube ich, auch gesagt, so gehst du überall anders auch vor, ne?
Ja.
Also es ist jetzt nicht speziell abgestimmt auf den Stausee, sondern es ist im Grunde genommen simpel und einfach, aber auch ja, konstant erfolgreich. Das zeigen ja nun deine Fänge auch, die du regelmäßig hast. Bist du da nicht so ein Freak, der sagt, hey, ich muss alles genau anpassen, sondern sagst du eher, hey, die Konstante, das, was funktioniert, dem vertraue ich und das kann ich überall benutzen?
Ja, so mache ich es. Ich mache mir natürlich Gedanken, womit ich angel, wie ich angel. Aber oft lässt sich das eben auf die meisten Situationen übertragen. Also ich überlege mir einmal, was ist eine gute Schlagschnur? Wo kann ich die überall einsetzen? Oder welches Rig funktioniert einfach? Und in den meisten Fällen kann man es dann benutzen, ob in Frankreich oder hier. Oder ja, am Baggersee, das sind halt überall Karpfen einfach. Und in den meisten Fällen funktioniert. Ich mache ein paar kleine Veränderungen, wenn ich beispielsweise weit werfen muss und es auf die letzten Meter ankommt, dann nehme ich zum Beispiel kein Inline-Blei, sondern eher ein Safety-Clip, weil es einfach besser fliegt. Wenn ich vor Holz angel, vor Hindernissen, dann würde ich vielleicht eher einen Viererhaken nehmen als einen Sechser, wie ich es normalerweise mache. So ein paar kleine Veränderungen mache ich, aber im Grunde ist es immer gleich, weil ich dann eine Sorge weniger habe, sage ich mal, wenn ich ans Wasser komme.
Das heißt, du bist auch so, dass du sagst, hey, den Sachen, denen ich vertraue, die kann ich aus meinem Kopf rausstreichen. Ich hatte das Thema mit André Börner mal, mit dem Thema Futter. Er sagt, hey, ich habe hier zwei Sorten. Er hat immer eine Mischung aus Seafood und VNX. Er sagt, den vertraue ich zu 100%. Also wenn ich damit am Wasser bin, brauche ich dieses Thema überhaupt nicht mit darüber nachdenken. Und genauso siehst du das auch mit deinem verwendeten Material, sprich mit den Komponenten, die du dann überall vielleicht ein bisschen angepasst verwendest.
Genau. Wenn ich ins Wasser komme, da gibt es eigentlich genug zu tun. Die Fische finden. Man muss auf so viel achten. Man kann sich so viel Gedanken machen oder sollte sich auch viele Gedanken machen, wo man angelt. Und ja, genau, über die Taktik. Und wenn ich mir dann noch überlegen muss, welches Rig nehme ich dieses Mal oder was für eine Schnurdicke angel ich, dann ja, macht man sich halt viele Gedanken um unnötige Sachen.
Kann auch für Unsicherheit sorgen, die nicht sein muss.
Genau, und richtig.
Ich habe es auch schon mal gesagt, Vertrauen fängt. Das ist einfach so. Das muss man ganz klar sagen, wenn man am Wasser sitzt und für sich sagt, hey, ich habe alles im Grunde genommen mir Mögliche getan und benutze nur die Sachen, denen ich auch vertraue. Das kann eine ganze Menge ausmachen, weil man mit einer gewissen Sicherheit auch daran geht. Ne?
Ja, du wirst dann nicht... Wenn man nichts fängt, dann stellt man sich halt viele Fragen. Woran hat es jetzt gelegen? Lag es am Köder? Lag es am Rig? Lag es an der Stelle? Und ich kann schon von vornherein ausschließen, dass es definitiv nicht am Köder gelegen hat oder an der Montage. Und ja, kann dann dementsprechend auch die Situation verändern. Und ja, bin einfach entspannter in dem Moment. Ich weiß dann einfach, es waren einfach keine Fische da oder vielleicht habe ich zu viel gefüttert. Das kann natürlich auch sein. Aber ich mache mir keine Gedanken drum, ob die das Futter annehmen oder ob das Vorfach zu lang ist oder zu kurz. Es kann natürlich auch sein, dass meine Standardmontage nicht überall funktioniert, aber in den meisten Fällen tut sie es.
Da ist mir auch aufgefallen, das ist etwas, wo du ja nicht dem heutigen Trend hinterherläufst, also um mal über deine Montage wirklich zu sprechen, du nutzt ja eine geflochtene Schnur, hast ein ganz simples No-Knot im Grunde genommen und einen 6er Haken. Die meisten setzen ja gefühlt aktuell auf, ich sage jetzt mal, entweder Kombi-Rigs oder sehr steife Rigs mit der, ja, ich sag mal, mit dem Hintergedanken, dass der Fisch da Schwierigkeiten hat, das Ganze wieder loszuwerden. Gefühlt durchgängig geflochtene, weiche Vorfächer sieht man ja heute fast gar nicht mehr. Und wo ich dann gestern dein Rig gesehen habe, ohne viel Tüdelü, ohne Schnickschnack, einfach geflochtenes Material, durchgebunden, No-Knot und dann unten dein Schneemann dran. Wie kommt es dazu, dass du da sagst, hey, das läuft, das funktioniert einfach? Benutzt du das immer?
Ich benutze es in den meisten Situationen. Wo ich es nicht benutze, ist ganz klar, wenn ich weite Würfe machen muss.
Okay.
Da verheddert sich halt, wenn man nicht gerade PVA benutzt, also PVA-Stick aufzieht.
Ja.
Aber dann wirfst du halt nicht weit. Deswegen nehme ich dann auch steiferes Material, was sich nicht verheddert. Oder in Situationen, wo ich beispielsweise Katzenwelse im See habe oder Rotaugen, die da am Rig rumspielen. Da hatte ich es auch schon ein paar Mal, dass ich die Montage reingeholt habe und das war irgendwie verknotet oder nicht mehr so, wie es sein soll. Aber in den meisten Situationen lässt sich das eben problemlos angeln, vor allem wenn man vom Boot ablegt und es hakt einfach in meinen Augen am besten.
Ja.
Also meiner Meinung nach wird durch dieses weiche Material einfach, sitzt der Haken einfach immer super. Ich verliere damit sehr wenig Fische. Und auch vom Gefühl her, es war, als ich mit dem Karpfenangeln schon angefangen habe, so habe ich immer gerne diese so weiche Vorfächer geangelt, weil ich einfach dachte, dass der Fisch das auch nicht so merkt.
Ja.
So ein weiches Material, das geht halt mit dem Köder ins Maul und das spürt er nicht so. Ich weiß, dass es nicht so extrem ist. Ich habe ja auch schon mit anderen Montagen und mit anderen Rigs gut gefangen. Aber vom Gefühl her ist das einfach die unauffälligste Montage, die sich am natürlichsten verhält. Und ja, sie hakt einfach gut. Also,
finde ich super interessant, weil wie gesagt, der Trend momentan geht ja sehr viel entweder zu Kombi-Rigs mit einem steifen Part oder grundsätzlich zu steifen Mono-Vorfächern oder irgendwie ummantelten Vorfächern. Da war das gestern auch echt mal wieder so ein bisschen retro, so hart das jetzt klingt, aber gar nicht böse gemeint, diese Montage zu sehen. Also ich habe ja wirklich gefühlt 15, 20 Jahre nur so geangelt. Ich sag mal, in den 90er Jahren, es gab eigentlich nur ganz normale geflochtene Materialien. Es dauerte, bis die ersten ummantelten gekommen sind, bis man überhaupt dann nachher Mono-Rigs gefischt hat. Und Gott, das kam bei uns also wirklich sehr, sehr spät. Insofern war das cool, auch mal wieder zu sehen, dass jemand da ist, der wirklich mit einem ganz simplen, einfachen Vorfach vorgeht, aber damit halt auch regelmäßig sehr erfolgreich ist. Also man kann ja nun nicht sagen, dass du jemand bist, der nicht gerade, der wenig Fische fängt, sondern du bist ja auch nicht unbekannt dafür, dass du eine gute Schlagzahl an Fischen hast und vor allem auch an großen Fischen. Das heißt, da steckt ja auch was dahinter. Es muss ja definitiv gut funktionieren.
Ja, es funktioniert. Es ist einfach und funktioniert. Und viel ist halt auch mit Rigs kann man halt auch Leute schnell unsicher machen. Mhm. Und deswegen gibt es da wahrscheinlich auch viele Trends aktuell. Momentan hat man ja sieht man ja viele diese Spinner-Rigs und so weiter.
Ja.
Es gibt ja immer irgendeinen Trend. Früher war das weiche Rig halt der Trend. Da hat man viel so geangelt. Und ja, es funktioniert einfach. Also in der Theorie, wenn man so drüber nachdenkt, müssten eigentlich andere Rigs besser haken, aber für meinen Teil kann ich auf jeden Fall sagen, dass das bei mir super funktioniert und ich da einfach Vertrauen drin habe.
Mhm.
Und deswegen sehe ich auch nicht einen Grund, das zu ändern. Natürlich hat man mal das Verlangen, mal was Neues auszuprobieren, aber oft ist man dann in der Situation, wo man sich denkt, okay, hier will ich keine Experimente eingehen.
Mhm.
Und dann nehme ich halt lieber das, wo ich Vertrauen drin habe. Genau.
Ja, ich finde das cool. Du bist ja gefühlt bist du so ein bodenständiger Typ. Ob das so in Wirklichkeit im Privaten auch so ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber auch wenn man sich deine Angelei mal so anguckt, du bist ja jemand, der jetzt nicht so extrem viel Wert darauf legt, hier jetzt den absoluten Tackle-Porno zu haben oder immer mit Trends zu gehen, sondern, ich sag mal, einfach, funktionierend und die wichtigsten Basics irgendwo, ja, sag ich mal, da zu haben. Kein Trendjäger, sondern jemand, der sich vom Gefühl her einfach auf, ja, bewährte Dinge bezieht. Ist das so? Ja.
Ja, also, ja, ich versuche eigentlich, mir selbst auch ein bisschen treu zu bleiben und nicht so sehr, ja, zu gucken, was andere machen. Mhm. Ich mache da lieber mein eigenes Ding.
Finde ich total geil.
Und ja.
Ja, heute wird ja viel, ich sag mal, kopiert, sich Trends angeguckt und auch Dinge, ich sage immer, kopiert ohne einen Hintergedanken. Wenn man jetzt irgendwo, um mal ein Beispiel zu nennen, irgendwo einen Rig sieht, wo man wirklich sagt, hey, das finde ich interessant, das könnte funktionieren, vielleicht habe ich damit die Möglichkeit, an meinem Gewässer auch mal andere Fische zu fangen, spricht ja gar nichts dagegen, das auszuprobieren. Dann ist aber ja auch ein Hintergedanke da. Ich sag mal, dieses blinde Kopieren, nur weil es gerade ein Trend ist, da bin ich auch immer so, dass ich sage, Jungs, bleibt doch bei dem, was bei euch funktioniert, was bei euch seit Jahren funktioniert. Warum müsst ihr euch eventuell selber Fehlerquellen in eure Angelei einbauen? Und bei dir habe ich das Gefühl, du bist ja so absolut bodenständig, du nimmst das, was immer funktioniert und ja, und es funktioniert ja auch gefühlt immer, ne?
Ja, also vielleicht bin ich da teilweise auch ein bisschen zu eingefahren. Vielleicht gibt es Situationen, wo ich mal was Neues ausprobieren sollte und ich hole mir auch meine Inspiration und gucke, wenn es Sinn macht, das einzusetzen in meine Angelei, dann mache ich es auch oder probiere es auch. Mhm. Aber einfach nur kopieren, weil es was Neues ist, ohne den Hintergedanken, ja, dafür ist das Risiko dann oft auch zu hoch. Beispielsweise hier in der Situation, bei dem Fisch wollte ich gar kein Risiko eingehen. Also, wenn ich den jetzt verloren hätte, weil ich irgendein neues Rig ausprobiert hätte, und das könnte ich mir halt nicht verzeihen. Das wäre halt. Und ich, ja, war mir halt hier sicher, dass das funktioniert und es hat jetzt auch geklappt.
Ja, gut, man muss dazu ja auch mal eben sagen, die Komponenten, die du hier verwendest, die hast du erfolgreich am Rainbow Lake verwendet. Mhm. Ne? Ich glaube, da hast du auch nicht viel anders geangelt.
Da habe ich tatsächlich exakt genauso geangelt.
Ja, siehst du.
Weil ich aber auch, muss ich dazu sagen, nicht auf die typische Weise geangelt habe. Also da wird ja viel extrem vor Holz geangelt. Ich habe da einfach im Freiwasser geangelt. Mhm. Und da habe ich dann auch keinen Grund gesehen, anders zu angeln, als ich es in einem normalen See machen würde, wie ich jetzt hier angel.
Ja.
Da hatte ich auch einfach meine 6er Haken dran, meine weichen Vorfächer. Und das hat funktioniert.
Krass. Ja, aber genauso auch, du hast es am Cassien damals, glaube ich, benutzt. Du hast das hier in deinen Baggerseen, fischst du ähnlich. Je nachdem, welche Situation da ist, vielleicht ein bisschen abgewandelt, sagtest du ja schon, wenn du weit werfen musst oder so. Aber ich glaube, zu 95% kann man das so sagen, ist das immer safe dasselbe, ne?
Ja, also ich ändere da eigentlich nichts. Ja.
Krass, finde ich geil, finde ich richtig gut. Ja, auch gegen den Trend habe ich dann auch gesehen, du benutzt einen relativ kleinen Haken. Also ein 6er Haken, ich habe den selber jahrelang gefischt, bin inzwischen, ja, muss ich zugeben, umgestiegen, ich fische fast nur noch 4er Haken. Deshalb kam mir der 6er gestern auch schon so klein vor, aber ist ja auch gegen den aktuellen Trend gefühlt. Ne? Aber bist du auch, dass du sagst, dickdrahtig genug, nie Probleme mit gehabt, wenn der Fleisch fasst, dann sitzt der?
Also ich angel den 6er Jolly von Korda, der ist, in meinen Augen hat der die perfekte Größe, zumindest in den meisten Situationen. Also ich habe das Gefühl, erfahrungsgemäß, das hatte ich schon mehrmals erlebt, dass ich mit größeren Haken tendenziell mehr Fische verloren habe, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht,
okay,
wenn man so drüber nachdenkt, weil die ja eigentlich mehr greifen. Aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, mit größeren Haken öfter mal einen Fisch verloren zu haben und die kleinen Haken sitzen einfach richtig gut.
Es gibt ganz viele Angler da draußen, die mit noch kleineren Haken teilweise fischen. Auch ich habe viele Jahre lang sogar mit 8er Haken gefischt. Und tatsächlich, muss ich sagen, haben die immer sehr, sehr gut gegriffen. Und wenn die sich einmal wirklich mit Fleisch gefüllt haben, dann saßen die auch bombenfest.
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich tendenziell mit großen Haken mehr Ausschlitze habe oder vielleicht auch weniger Fische gehakt habe. Das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was unter Wasser passiert ist. Aber ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mit kleinen Haken keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Und da bin ich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen einem Trend inzwischen hinterhergelaufen, dass ich die Hakengrößen ja verändert habe. Eine Zeit lang musste ich es, weil ich wirklich was ganz Stabiles, Dickdrahtiges brauchte, weil ich vor Hindernissen geangelt habe. Dann kam die Angelei in Frankreich, wo ich auch dann lieber von einem Sechser auf einen Vierer umgestiegen bin, um auf Nummer sicher zu gehen. Und das hat sich bei mir dann so mit der Zeit eingeschlichen. Aber das war cool, gestern mal wieder, auch wenn zwischen 4 und 6 jetzt nicht so ein Riesenunterschied ist, aber es war schon gefühlt ein sehr kleiner Haken.
Dieses Jahr habe ich allerdings auch schon einen Viererhaken benutzt, weil es die Situation eben erfordert hat. Mhm. Da habe ich direkt vor Totholz geangelt und genau, da ging es eben darum, dass das Material hält. Und da muss man dann halt abwiegen, was wichtiger ist, ob man jetzt perfekt hakt, so wie ich es mir halt bei den Sechserhaken vorstelle, oder ob der Haken an sich halten soll, weil das Material halt bei einem kleineren Haken logischerweise etwas dünndrähtiger ist. Und genau, da geht es dann einfach darum, dass alles hält und dass man den Fisch rauskriegt und nicht unbedingt darum, dass er jetzt perfekt sitzt.
Ja, ja. Ja, ist nachvollziehbar, definitiv. Ja, boah, das wird ganz schön schattig hier, ne?
Ja.
Junge, also jetzt zieht hier der Wind richtig rüber. Man muss dazu sagen, das hatten wir vorhin gar nicht erwähnt, also würden wir jetzt am Cassien sitzen, würde diese Stelle der Kühlschrank sein, definitiv. Weil wir haben hier auf diesem Platz eine ganze halbe Stunde Sonne. Und das ist quasi die halbe Stunde, bevor sie untergeht. Wir sitzen hier wirklich komplett im Schatten und jetzt auch noch im Wind bei, ich würde jetzt mal sagen, 3-4 Grad haben wir hier im Schatten. Das ist wirklich richtig, richtig pervers gerade. Also ich bin auch froh, wenn ich gleich im Auto sitze und auf dem Weg in die Heimat bin. So geil das hier auch war. Wir haben hier nebenan noch Meister Spindler sitzen. Der wartet auch gerade auf uns. Der sitzt da komplett eingemummelt mit Kapuze und dicker Jacke und guckt auf sein Handy und ist, glaube ich, auch ganz froh, wenn er hier wegkommt. Also auch wenn das jetzt ein recht abrupter Cut ist, ich glaube, wir sind auch schon über eine halbe Stunde, würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal gleich Feierabend. Ja, wie gesagt, Sebastian wird natürlich, ich bin sicher, aus dem Material was richtig Geiles rauszaubern. Du bist natürlich auch schon ganz gespannt.
Ja,
das erste Mal auch vor der Successful Baits Kamera, finde ich geil, finde ich richtig gut, freut mich. Du bist ja nun auch schon ein paar Jahre mit dabei, aber bisher hat das irgendwie nie gepasst und jetzt dieses Wochenende war es endlich soweit. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, Philipp, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Überhaupt auch für die Einladung hier an dieses wirklich wunderschöne Gewässer.
Nicht zu danken.
Und nochmal Glückwunsch zu dem Ergebnis. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Wir packen jetzt ein und sehen zu, dass wir alles da oben, jetzt diese Schräge wieder hochschluren. Die Trolleys beladen und dann nochmal eben die 2 Kilometer zum Auto laufen.
Mal eben.
Das wird eine harte Nummer. Also ich sag mal, für jemanden wie mich, für einen 40-jährigen, muskellosen Raucher, wird das eine ganz schöne Herausforderung. Aber der werden wir uns jetzt stellen. Ich kann zumindest gleich meine Jacke ausziehen, weil ich denke mal, gleich wird uns warm werden. Ja, liebe Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, der kleine Real Talk hat euch gefallen, sowohl als Video als auch als Podcast. Lasst uns gerne mal ein Feedback da. Entweder bei YouTube oder bei Instagram. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch mal ein paar Bilder hier von dieser Session veröffentlichen, wie das Setup hier aufgebaut war, wie wir hier gehaust haben. Die 3 Affen in der Steinpackung, haben wir ja schon gesagt, könnte man das Video auch gut nennen. Also echt unfassbar, dass wir uns hier nicht alle Knochen gebrochen haben. Aber es war geil und ich wiederhole es war ein Abenteuer und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Nicht zu danken. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Und dass das jetzt auch alles noch dokumentiert ist.
Und ein gutes Ende genommen hat.
Genau.
Unfassbar. Das
auf jeden Fall wird uns in Erinnerung bleiben.
Definitiv. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sind raus. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis dann.
Bis bald.